HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger.
Was ich mag, ist, dass es tatsächlich das erste Mal so ist, dass es eben in seiner ganzen Diversität eine Plattform hat und gehört wird von Leuten. Und ich glaube, das ist spannend und das macht es kraftvoll, dass es eben nicht so eine Monokultur ist, nur ein Sound, eine Perspektive gefeiert wird. Und ich finde das erstmal gut und spannend und ja, es ist irgendwie eine Kultur oder ein Genre, das ich zu erneuern weiß. Und das finde ich toll.
Das sagt der Hip-Hop-Produzent Max Herre über deutschen Hip-Hop. Vielfältig, lebendig und mittlerweile auch erwachsen ist der Hip-Hop aus der Heimat. Und das zeigt auch ein Film, der sich mit der Geschichte des deutschen Hip-Hops befasst. Black Tape heißt er und er kommt jetzt in die Kinos und ist unter anderem Thema. Und warum die deutsche Hip-Hop-Szene gerade ganz aufgeregt ist, das erfahren Sie auch hier in der Kulturlust.
Achtung, guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Polizei kommt, du wechselst Straßenseite. Haust du ein Polizei kaputt, kommen 25 neue. Muskelottos fuchteln mit Butterflies und freuen sich. Doch Polizei hat Panzer und P99. Polizei darf bei Rot über Ampel fahren. Du bist Räuber, Polizei ist Gendarm. Brichst du Gesetz, brich hier Polizei die Beine. Ich will 110, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maschis, ich hab Polizei.
Ich hab Polizei vom Satiriker Jan Böhmermann. Eine Persiflage auf den deutschen Gangster-Rap mit konkreten Anspielungen auf den Offenbacher Rapper Haftbefehl. Mehr als 4,5 Millionen Menschen haben sich dieses Video in den vergangenen Tagen angeschaut und die fragen sich, darf Böhmermann das? Spaltet er damit die Gesellschaft? Macht er sich lustig über Einwanderer? Böhmermann ist tatsächlich Sohn eines Polizisten und eins ist auf jeden Fall sicher, er hat für ziemlich viel Wind gesorgt. Richtig stürmisch ist es aber geworden, als der Offenbacher Rapper Haftbefehl in dieser Woche die Antwort darauf veröffentlicht hat. Cop-Killer.
Flüstert mir Satan. Zu oft wurden wir unterdrückt und vom Schiff aufgebissen. Schon als Jugendlicher schlugen sie in mein Gesicht. Handschellenlänge an unseren Handgelenken Blutergüsse. Und sie prügeln auf uns ein mit nem Knüppel. Tinte in die Rippen, Pfefferspray, 100 Milliliter. Vor den Augen von den Zivilisten mitten in der City. Drei Handschuhe als Verhütungsmittel für die Faust. Unsere Knochen sind geprägt, beide Augen blau. Ich scheiß Bullen, fahrt ruhig weiter, euer Rinderbahn. Bis es heißt, der Cop-Killer kam.
Haftbefehl rappt hier über die Übergriffe der Polizei, die er erlebt hat. Diese Songs haben für viele Diskussionen gesorgt. Spiegel, FAZ oder die Süddeutsche haben darüber berichtet, was aber auch zeigt, wie präsent Hip-Hop im Jahr 2015 auch in Deutschland ist. Und in dieser Woche kommt auch ein Film über die Geschichte des deutschen Hip-Hops in die Kinos. Ich habe mit dem Regisseur und Musiker Seko Neplett über Black Tape, so heißt der Film, gesprochen. Zuerst wollte ich aber wissen, was er über den öffentlich ausgetragenen Zwist zwischen Haftbefehl und Böhmermann denkt.
Ich finde, dass er durch seine Art, das zu parodieren, gezeigt hat, dass er es auch versteht. Also er macht sich ja nicht lächerlich, sondern er bedient sich.
Also Böhmermann meinst du?
Böhmermann, genau. Er hat die Stimme gut getroffen und er hat sich offensichtlich damit beschäftigt. So, problematisch finde ich wird dann, dass er, das halt Hochdeutsch ist ein Privileg und das darf man nicht vergessen. Hochdeutsch ist etwas, was nicht jedem zugänglich ist. Das heißt, wenn du in einer Familie aufwächst, wo das nicht gesprochen wird und nicht die Chance hast, eine Schule zu besuchen, wo das auch die gängige Sprache ist unter den Schülern, dann ist es etwas, was dich in der Gesellschaft ausgrenzt. Du suchst dir das nicht aus. Und somit ist es ein Politikum. Und da muss man aufpassen.
Du hast jetzt mit deinem Film Black Tape die Geschichte 30 Jahre deutscher Hip-Hop aufgezeichnet. Jetzt diskutieren also gerade im Moment sehr viele Leute das Böhmermann-Video und die Antwort von Haftbefehl. Ist das nicht auch ein Indiz dafür, dass Hip-Hop in Deutschland dazugehört, dass er sozusagen in der Gesellschaft angekommen ist?
Absolut. Also das ist auf jeden Fall Indiz dafür, wie groß und wie wichtig das ist. Aber ich finde, da dürfen ein paar Sachen nicht überschätzt werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob Street Rap auf dem Level ist. Also das, was man da sieht, ist auch das, was da auch ist. Ich glaube, dass die Leute über eine Lebenswirklichkeit berichten und das war es auch. Es gibt eine Interpretationsebene. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das dann auch genauso offen für Persiflage sein sollte wie andere Kunstformen, die auch selbstreflektierter sind.
Sekunde Blatt, Regisseur des Films Black Tape, und über den wollen wir jetzt auch sprechen. Seku, du bist 1971 in Boston in den USA geboren, also dem Herkunftsland des Hip-Hop. Warum bist du in Deutschland hängen geblieben und hast hier Hip-Hop gemacht? Du hättest das Original ja auch in den USA haben und machen können.
Ja, das ist richtig. Ich habe, meine Mutter hat in Düsseldorf Kunst studiert in den 80ern. Und so sind wir hierher gezogen und waren 8 Jahre lang hier. Und so habe ich so von 5 bis 13. Und dann habe ich High School und College in Amerika wieder gemacht. Und als es darum ging, ein Austauschjahr zu machen, war es für mich naheliegend, mal wieder Old Germany zu besuchen und mal wieder Deutsch zu sprechen und die alte Heimat wieder kennenzulernen. Und so bin ich in Freiburg gelandet, als Anglistik-Germanistik-Student, und bin dort in die Musik, die lokale Musikszene da reingestolpert. Und das hat mich dann irgendwann nach Stuttgart gebracht und ich habe dann den Max Herre kennengelernt.
Das heißt,
und
also,
eins hat zum anderen geführt.
Also das heißt, du bist in Deutschland zum Hip-Hop gekommen, kann das sein?
Das ist richtig. Also ich habe natürlich als Teenager in Amerika ganz normal Hip-Hop konsumiert, aber nie mit der Vorstellung selber, das zu machen.
Hip-Hop in Deutschland, war das damals Ende der 80er, Anfang der 90er eine Übernahme aus den USA oder hat sich hier schon ein bisschen was Spezielles entwickelt?
Ich würde sagen, zu Beginn war das eine Kopie. Das war auch das Ziel. Und dann haben auch die meisten auf Englisch gerappt. Also auch bekannte Rapper, die man kennt, Max Herre und Jan Delay, die Generation, haben alle auf Englisch gerappt. Moses Pelham hat auf Englisch gerappt. Da gibt es ganz tolle Singles von ihm. Und nach haben die gemerkt, wenn sie das ernst nehmen wollen, also wenn sie wirklich diese Kunstform praktizieren wollen, so wie sie sich das vorstellen, dann muss man das auf Deutsch machen. Weil da geht es ja wirklich darum, die eigene Geschichte zu erzählen und über sich zu erzählen vor allem. Und das geht nicht auf eine Fremdsprache. Da ist einfach die Barriere ist zu groß. Da ist eine zu große Lücke zwischen dem, was man sagt und was man eigentlich repräsentiert. Und so haben sie sich an die Arbeit gemacht, die deutsche Sprache so umzuformen, dass sie das auch im Hip-Hop benutzen können. Und was ich damit meine, ist, einen eigenen Slang zu entwickeln, Mundart mit Hochdeutsch zu vermischen, Anglizismen mit einzubauen. All diese Dinge, damit die Sprache sich ein bisschen löst von diesen Dichter- und Denkersprache, die vielleicht ein bisschen steril war für diese jungen Rapper, und das quasi aktueller und hipper zu machen.
Die ersten Rapper in Deutschland kamen ja eher so aus dem Gebiet Stuttgart, Heidelberg darum. Du hast ja auch Max Herre in Stuttgart kennengelernt. Gibt es da einen Grund für oder war das purer Zufall?
Ja, es gibt einen Grund dafür. Also man darf auch Hamburg nicht vergessen, aber Hamburg stellt was ganz anderes dar. Ich fange jetzt mal mit den Südstaaten an, wie ich sie gerne nenne. und da war ganz klar eine große amerikanische Präsenz. Und das heißt, wenn du als junger Mensch oder als junger Musiker hier aufgewachsen bist und dich für Black Music interessiert hast, dann war die Quelle vor Ort.
Also die so US Army.
Genau. Die war in Heidelberg, die war in Stuttgart, Wiesbaden, überall. Auch eine große Präsenz in Frankfurt. Und so gab es einfach da natürlich einen kulturellen Austausch. Und man darf auch nicht vergessen, dass Deutschsein in den 80ern und 90ern immer noch ziemlich belastet war. Also es war einfach nicht cool, Deutsch zu sein. Ich weiß noch, als Austauschstudent im Wohnheim die WM geguckt habe mit meinen Mitbewohnern. Und zu meinem Erstaunen war dann das ganze Stockwerk, war dann für die Ivora oder für Ghana gegen das eigene Land. Das hatte ich noch nie gesehen. Dann habe ich gemerkt, aha, hier gibt es einen ganz anderen Zugang zum Patriotismus und überhaupt zur nationalen Identität. Das wurde langsam zwangsläufig gebrochen mit dem neuen Decken der Sprache. Also zwangsläufig mussten diese Rapper sich mit ihrer Sprache auseinandersetzen, weil sie einfach nicht wie im Rock oder in anderen Genren einfach auf Englisch das machen konnten, sondern die mussten es auf Deutsch machen, sonst wäre es nicht authentisch gewesen.
Kann man denn sagen, was deutschen Hip-Hop allgemein ausmacht oder ist der in sich zu unterschiedlich?
Nö, ich finde, also es gibt verschiedene Epochen. Also ich würde sagen, die erste Generation war dann doch sehr bedacht, das amerikanische Vorbild zu folgen, was die Musik angeht und was die Präsentation anging. Inhaltlich war man dann doch sehr deutsch mit den eigenen Themen. Und so hat man da für sich so eine gesunde Mischung gefunden. Ich würde behaupten, dass es kurz nochmal zu Hamburg zurück. Dadurch, dass die Briten in Hamburg waren, haben die einen ganz anderen Stil. Also die haben viel mehr Humor in ihrem Rap. Also diesen britischen Humor, der wohl auch zu den Hanseaten sehr gut passt. Dann würde ich sagen, mit dem Aufkommen von Street-Rap in Deutschland, also was aus Berlin kam, hat man sich noch mehr abgenabelt vom amerikanischen Vorbild, auch musikalisch. Und so kann man die Entwicklung sehen von dieser eigenen Identität, die sich ganz klar abnabelt dann vom amerikanischen Vorbild.
Sekunde Blatt, Regisseur des Films Black Tape. Du hast in einem Interview mal gesagt, Hip-Hop, das sei eine paranoide Kultur. Was meinst du denn damit? Was ist daran paranoide?
Da ist eine gewisse Paranoia dabei, weil es so viel um einen selbst geht. Also eine Kultur, die natürlich aus den amerikanischen Ghettos stammte, wo man sich behaupten muss. Also Amerika steht ja für diese Verwirklichung von einem Traum, den man ja eh nie erreichen kann. Und die ganz unten sind, die müssen natürlich noch größer träumen, sich noch mehr aufbäumen, um sich Mut einzureden, dass sie es schaffen können. Und somit ist jeder für sich so sein Kapital und sein eigenes Königreich und muss das die ganze Zeit verteidigen. Und das ist, wird ganz klar im Rap kommt das zur Geltung. Das heißt, jeder Rapper hat eine gewisse Paranoia, weil er viel zu beschützen hat. Sein Image, seine Behauptungen, dass er der Beste sei, muss er ständig immer wieder verteidigen. Wie ein Boxer, der die ganze Zeit seine Gürtel verteidigen muss.
Sekunde Blatt, Regisseur des Films Black Tape. Zum Schluss mal eine allgemeine Frage. Hip-Hop ist das erfolgreichste Musikgenre der Welt mittlerweile. Warum ist Hip-Hop so erfolgreich?
Sie ist erfolgreich, weil sie zugänglich ist für jeden. Das ist natürlich auch ein großer Verdienst dieses Genres, dass du brauchst keinen Klavierunterricht, du brauchst kaum ein Instrument. Also es ist wirklich so fast ready-made Art. Also man nimmt Dinge, die es schon gibt und collagenartig stellt man sie zusammen. Man muss auch nicht singen können. Das ist so rudimentär. Man muss nur den Drang haben, sich auszudrücken, ein minimales musikalisches Gespür und schon kann man Hip-Hop machen. Das ist ähnlich wie Fußball. Das wurde mir letztens klar, warum das so populär ist. Man braucht gar nichts. Du kannst ein paar Socken zu einem Ball zusammenformen und Fußball spielen. Um Basketball zu spielen, braucht man Körbe. Um Eishockey zu spielen, braucht man eine ganze Anlage. Um Fußball zu spielen, braucht man nur den Willen, seine Beine, seine Füße und irgendeine Art Ball. Und dasselbe gilt für Hip-Hop. Das ist der Fußball der Musik.
Ja, dann kommt jetzt sozusagen ein Film über die Bundesliga. Danke, Sekunde Blatt, Regisseur von Black Tape. Der Film über die Geschichte des deutschen Hip-Hops, Black Tape, läuft jetzt in unseren Kinos. Und wir bleiben noch kurz beim Hip-Hop hier in der Kulturlust. Wir sind jetzt in den Südstaaten der USA und beim Duo Outkast, die mit über 20 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Acts überhaupt gehören. Und hier in diesem Stück rappen die beiden auch die Zeile Everybody move to the back of the bus. Es geht in dem Stück nämlich um eine Geschichte, die ziemlich genau vor 60 Jahren passiert ist und die immer noch von Bedeutung ist. Rosa Parks haben Outkast die Nummer hier genannt und erinnern damit an den Moment im Dezember 1955, als die Afroamerikanerin Rosa Parks sich geweigert hat, für weiße Fahrgäste im Linienbus Platz zu machen. Es herrschte Rassentrennung in den USA. Viele Musiker und Künstler beschäftigen sich auch heute noch mit Rosa Parks und so erinnerte sie sich selbst an die denkwürdige Szene vor 60 Jahren.
There was one white man standing and that was when the driver insisted that
ein weißer Mann stand und der Busfahrer verlangte von uns vier Schwarzen, dass wir für ihn Platz machen müssen. Aber es war gar kein Platz mehr hinten im Bus. Drei standen auf, aber ich weigerte mich und wurde festgenommen.
And I didn't, that's when he told me he'd have me arrested. And that's what he did.
Die damals 42-Jährige saß in Reihe 11. Nur die ersten 10 Reihen waren eigentlich für Weiße reserviert. Trotzdem sollte sie aufstehen, als die vorderen Plätze besetzt waren. Rosa Parks wurde zum Polizeirevier gebracht, ihr wurden Fingerabdrücke abgenommen und am Ende musste sie $10 Strafe zahlen und 4 für die Gerichtskosten. Rosa Parks war nicht die erste Afroamerikanerin, die sich weigerte, für Weiße in Bussen aufzustehen. Bereits Jahre vorher protestierten junge schwarze Frauen gegen diese Diskriminierung. Doch keine wurde so berühmt wie Rosa Parks. Das mag an ihrer Bescheidenheit gelegen haben. Die 1,60 Meter große Frau arbeitete als Näherin, hatte keine Kinder und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung als Sekretärin. Es ist nicht klar, ob ihr Protest wirklich spontan war oder ob sie von ihrer Bürgerrechtsbewegung ausgewählt wurde, im Namen der Gleichberechtigung sitzen zu bleiben. Sicher ist, sie wurde ähnlich wie Martin Luther King Jr. eine Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Präsident Obama sprach auf ihrer Beerdigung und enthüllte vor 2 Jahren eine Rosa Parks Statue.
Rosa Parks tells us, there's always something we can do.
Rosa Parks lehrt uns, es gibt immer etwas, das wir tun können. Sie sagt uns, dass wir alle verantwortlich sind für uns und für andere. Sie erinnert uns, dass so Veränderungen entstehen und nicht in erster Linie durch die Heldentaten der Berühmten und Mächtigen.
Not mainly through the exploits of the famous and the powerful.
Ihre Geschichte hat viele Künstler inspiriert, bis heute. Ihr Mut wurde jedenfalls belohnt. Ein Jahr später, nach ihrer Busfahrt, 1956, entschied der oberste Gerichtshof der USA, dass die Rassentrennung in Bussen gegen die Verfassung verstößt und abgeschafft werden muss. Auf die Frage, ob denn heute das Ziel erreicht sei, dass schwarze und weiße Amerikaner gleich behandelt würden, sagte Parks:
No, we haven't. We still have much more to do and much.
Nein, wir müssen noch viel tun und es wird nicht so weit sein, solange unsere Bevölkerung abgelehnt wird, was Ausbildung und Karriere betrifft. Das Thema Rassendiskriminierung ist 60 Jahre nach Rosa Parks jedenfalls aktueller denn je. Auch wenn laut Gesetz alle Amerikaner gleich sind, die jüngsten Fälle, als weiße Polizisten schwarze, unbewaffnete Jugendliche erschossen, zeigen, Rosa Parks hat ihr Ziel auf dem Papier erreicht, aber noch nicht auf der Straße.
Ja, und das erklärt ja dann auch, warum immer wieder aktuelle Songs über Rosa Parks entstehen. Gerade jetzt erschienen ist das Album von Brittany Young mit der Single Rosa Parks.
I didn't expect to start a boycott. I just wanted to rest my feet. From a long day's work, you see, I've been working hard all week and now you expect me to just give up my seat? Bus driver, please. Tell me you'll have me arrested quickly if I don't do it swiftly. Like staying out of jail when I didn't even commit a crime is supposed to be your gift to me. Well, keep it. You looking at me like I'm the one that jumped off the deep end. I paid for this seat and my humble home is all the way across town. So pardon me if I choose to stay sitting down instead of standing in the aisle. These heels are as comfortable as a cactus pricking my soul.
Brittany Young mit Rosa Parks. Und wir machen jetzt weiter mit dem Filmcheck in der Kulturlust.
HR Info. Kulturlust.
Heute geht's im Filmcheck um Im Rausch der Sterne von John Wells. Der Guide Michelin ist die Bibel der Köche. Wer mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet wird, der ist in der Liga der Spitzenköche ganz oben angekommen, auch wenn wir Normalsterblichen uns das Essen dann meist nicht mehr leisten können. Jetzt läuft eine Komödie in den Kinos, die zeigt, wie es in Sterneküchen abgeht. Im Rausch der Sterne heißt der Film.
HR Info. Der Filmcheck mit Jan Tussing.
Er hat sich 2 Michelin-Sterne erkocht. Um nur 1 zu bekommen, musst du sein wie Luke Skywalker.
3 Sterne, das ist die beste Auszeichnung, die ein Restaurant im Guide Michelin bekommen kann. In der Bibel der Chefköche. Adam ist Chefkoch, ein hitziger, leidenschaftlicher Perfektionist, der gerne auch mal seine Mitarbeiter nötigt, sich bei einem Fischfilet zu entschuldigen, weil sie es zu lange in der Pfanne gebraten haben.
Vielleicht ist er ja Darth Vader.
Adam ist ehrgeizig, fast schon besessen. Er weiß, dass er der Beste ist und dass er es schaffen kann, einen 3. Stern für sein Restaurant zu erkämpfen. Nur leider fehlt dem Hitzkopf der Teamgeist. Er knebelt seine Mitarbeiter und behandelt sie wie Sklaven. Erst als er sich widerwillend in seine Sous-Chefin verliebt, fängt er an zu kapieren, dass er nur im Team erfolgreich sein kann.
Die Schauspieler.
Im Rausch der Sterne hat ein großes Star-Aufgebot. Von Daniel Brühl als Restaurantbesitzer über Emma Thompson als Psychotherapeutin bis zu Omar Sy, der in Deutschland in dem Kinohit Ziemlich beste Freunde bekannt wurde. Aber natürlich wird der Film getragen von Bradley Cooper und Sienna Miller, die sich in der Küche wie auch im Privatleben aneinander reiben. Der dreifach Oscar-nominierte Cooper spielt den aufbrausenden und arroganten Chefkoch Adam und das macht er ziemlich gut. Wenn er sein Personal vor versammelter Mannschaft zur Schnecke macht, nimmt man ihm die Leidenschaft eines Perfektionisten ab. Aber Cooper bleibt dabei trotzdem immer der gutaussehende Hollywood-Star, der 2012 zum Sexiest Man Alive gewählt worden ist. An seiner Seite als Sous-Chefin spielt eine fantastische Sienna Miller, bekannt aus Foxcatcher oder American Sniper. Zwischen beiden stimmt die Chemie und sie tragen den Film.
Der Regisseur.
John Wales ist vor allem als Produzent von Fernsehserien wie West Wing und Emergency Room bekannt. Im Rausch der Sterne oder Burned, wie der Film auf Englisch heißt, ist erst sein dritter Spielfilm. Aber wie schon in seinen vorherigen Filmen versammelt er dank seiner guten Kontakte viele Hollywood-Stars um sich. Im Rausch der Sterne geht es John Wales nicht nur darum, die Welt der Haute Cuisine einzufangen, auch wenn einem am Ende des Films der Magen knurrt. Als Zuschauer bekommt man ein gutes Gefühl, wie es in der Küche eines Sterne-Restaurants abgeht. Wells erzählt die glaubwürdige Geschichte eines Chefkochs, der erst einmal lernen muss, im Team zu arbeiten, bevor er sich aufs Sternekochen konzentrieren darf. Im Rausch der Sterne ist alles andere als Hollywood-Kitsch, auch wenn der deutsche Titel danach klingt.
Sehenswert?
Im Rausch der Sterne ist von Anfang bis Ende unterhaltsam, ohne oberflächlich zu werden. Erfrischend sind die Stars, die nur selten in Hollywood-Komödien zu finden sind, wie etwa Uma Thurman, Emma Thompson oder Daniel Brühl, der einen grandiosen Auftritt als schwuler spanischer Restaurantbesitzer hat. Lustig sind auch Szenen wie etwa die, in der Bradley Cooper als egozentrischer Chefkoch seinen Geburtstagskuchen von einem kleinen Mädchen kosten lässt und die ihm dann ins Gesicht sagt, sie habe schon bessere Torten gegessen. Die Bilder der Haute Cuisine machen dagegen Lust aufs Kochen und aufs Essen. Im Rausch der Sterne ist Popcorn-Kino vom Feinsten, auch wenn alles andere als Popcorn serviert wird.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Im Rausch der Sterne läuft jetzt in unseren Kinos. Und wir sind jetzt beim Kulturtipp angekommen. Heute kommt er von Michael Quast, Schauspieler und Leiter der Fliegenden Volksbühne Frankfurt.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Tipp ist das Institut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster. Das ist ja schon per se ein schöner Ort, ein überraschend ruhiger Ort, da in der Nähe vom Willy-Brandt-Platz. Da ist dieses gotische Kloster und da drin gibt es immer wieder interessante Ausstellungen. Und das ist zurzeit eine ganz schöne Fotografieausstellung über die Großmarkthalle. Also man muss ja sagen, die ehemalige Großmarkthalle von Martin Elsässer. Und da ist ja jetzt die EZB drin, der Neubau der EZB, seinerseits preisgekrönte Architektur, aber leider auf Kosten von dem Elsässerbau. Und da gibt es jetzt Fotos von einem Walter Vorjohann, der die Gemüsekirsch, wie die Frankfurter gesagt haben, im leeren Zustand nochmal dokumentiert hat. Das finde ich sehr spannend und jeder, der die Gemüsekirsch mal erlebt hat, wird sich mit Wehmut erinnern, weil das Gebäude ist ja durch den Neubau quasi zerstört.
Der Schauspieler und Chef der Fliegenden Volksbühne Frankfurt, Michael Quast, hat einen Besuch im Karmeliterkloster Frankfurt empfohlen. Da werden bis zum 28. Februar Fotos der ehemaligen Großmarkthalle gezeigt. Das war's an der Kulturlust. Die Sendung finden Sie selbstverständlich auch bei uns im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.